Es heißt, ein unbekannter König sei vor den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg gezogen und habe dort mit Brief und Siegel die Anerkennung seines Reiches gefordert. Als Einstand habe er der Union sein Idiom als 25. Amtssprache antragen wollen und das Vokabular in einer goldenen Kassette übergeben. Ich reise nach Luxemburg, aber der König scheint inzwischen weitergezogen zu sein. Auf dem Rasen vor dem Gerichtsgebäude finde ich lediglich eine kleine Holzschachtel. Als ich sie öffne, springt ein Eichhörnchen heraus, lässt einen Schrei und sucht das Weite.
Sola, Sulan, Söll. Wörter reisen.
In der Stadt Luxemburg, auf dem Kirchbergplateau, stehen zwei goldene Türme. Sie sind die alles überragenden Nebengebäude des Europäischen Gerichtshofs. Der eine ist ein überdimensionales Aktenregal. Der andere ein Übersetzerturm. In seinen Büros werden Gerichtsakten vervielfältigt. In alle Sprachen der Union. Klagen, Schlussanträge, Urteile. Rund 1 Million A4-Seiten jährlich. Im benachbarten Regalturm werden sie abgelegt. Der Übersetzerturm zählt heute 24 Etagen. Für jede Amtssprache der EU eine. Das Gerichtsgebäude selbst ist eine flache, schlichte Architektur, gegliedert durch schwarze Eisenträger. Bei seiner Errichtung in den 60er Jahren ein UFO inmitten von Kuhweiden. In der Ferne, vor einem der Türme, dort, wo man seinen Eingang vermutet, ein paar winzige Gestalten mit Gepäck. Sesam öffnet sich. Ein Einlass wie ein großer, senkrechter Briefkastenschlitz und verschluckt die Gestalten. Die Fassade wieder glatt und unversehrt. Während Übersetzerturm und Regalturm im Laufe der Jahre in den Himmel gewachsen sind, ist das Gerichtsgebäude in die Breite erweitert worden. Ein Fassadenschmuck aus golden schimmerndem Aluminiumgewebe hängt jetzt rings vom Balkon der ersten Etage und schützt Vorhof und Gerichtssaal vor direkten Einblicken. Es wird vom Wind leise bewegt. Es dauert ein bisschen, dann sehe ich wieder eine Gestalt. Klein, weiblich. Eine Aktenmappe unterm Arm. Sie verlässt den linken Turm, geht über den Weg, der zum rechten führt, hält inne, sieht sich um, findet mich und kommt über den Rasen auf mich zu. Mira Sokolova, Bibliothekarin und Chefin der Recherche am EuGH. Außerdem Anwärterin auf eine Anstellung als Übersetzerin für das Mazedonische, wenn ihr Land einmal in die EU aufgenommen sein wird. Mit ihr bin ich verabredet.
Der hat hier gezeltet, der König. Das Gras ist immer noch ganz braun.
Mira Sokolova öffnet die Kladde und zeigt mir ein paar Briefe, eine Urkunde mit prächtigem Siegel.
Aber es gab auch vor ihm schon ein paar, die hier mit sehr fantastischen Forderungen angekommen sind. Auf dem direkten Weg wollten sie sie durchsetzen. Das geht natürlich nicht. Der da hat für seine kleine Tochter irgendwo in Afrika noch einen letzten Streifen Niemandsland in Besitz genommen, damit die sich Prinzessin nennen darf. Dann hat er die Anerkennung durch die anderen afrikanischen Staaten beantragt, durch die USA und so weiter und auch durch die EU. Hier bildet sich einer ein, dass er ein Steuerparadies errichten kann, auf einer Donauinsel. Ist nicht der Einzige. Und braucht auch die Anerkennung der EU. Geht nur um Profit. Da sind keine romantischen Idealisten. Ah, ich hab's jetzt gefunden, was ich suche. Das hat der König uns überreicht, zusammen mit einer Schatulle. Und dann hat er sich hier niedergelassen.
Ein großer Bogen dünnen Papiers. Eine feine Linie mit schwarzem Stift und ruhiger Hand quer übers Papier gezogen. In der Mitte, knapp oberhalb des Strichs, ein Punkt. Ein König, der übers Meer kommt. In einem Kahn, beladen mit einem goldenen Schrein, als seiner einzigen, aber stolzen Habe.
Was in der Schatulle wirklich drin war, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich selbst habe sie gar nicht gesehen.
Der Schrein verwahrt ein Wort.
Ob überhaupt was drin war? Also,
in unseren Ohren hat es einen fremden Klang.
Manche erzählen so, manche so.
Es drückt aus, ganz vollständig zu sein und abgeschlossen. Alles zu haben, aber nichts tauschen zu können. Man verwendet dieses Wort für ein Herz ohne Mund.
Wir haben uns Sorgen gemacht, auch um uns.
Für einen Gegenstand ohne Spiegel.
Er ist einfach nicht mehr abgereift.
Für ein Land ohne Grenzübergang. Für Rede ohne Gegenrede.
Man hat ihm ja nicht nachgeben können.
Für eine Stimme und kein Ohr.
Und die Schatulle mit den Wörtern?
Durfte eigentlich nicht angenommen werden. Aber so ein Turm voller Übersetzer. Sie können sich denken, dass irgendwann die Neugierde überwogen hat.
Haben Sie sie noch?
Ich glaube, die Finnen. 10. Stock. Ich stelle sie dort mal vor.
Guten Morgen.
Du Martin.
Guten Morgen, Frau Sokolova.
Moin.
Ah, Herr Schumann.
Sind die Kollegen, die Musiker von der Ausstelle, sind die schon da?
Ja, die sind gerade. Frau Sokolova, der Besucherausweis für Ihren Gast.
Ah ja.
Hier, bitteschön.
Das ist für Sie.
Mhm. Aber Herr Schumann, wenn Sie das Klavier brauchen, da steht in der finnischen Etage.
Okay, super, merci. Kann ich noch mit?
Ja, ja, kommen Sie nur.
Dann auch schön da.
Ich muss Ihnen aber sagen, es ist heute vielleicht nicht der günstigste Tag.
Ach, tatsächlich?
Wir haben einen Sonderauftrag, der beschäftigt gerade alle Etagen. Aha. Nicht wahr, Herr Schumann?
Ja, ja, das kann man so sagen. Allerdings,
aber vielleicht.
Ja, aber ich denke, das kriegen wir heute schon noch hin. Also irgendwie finden wir heute da schon noch ein
Deutsch.
Die Union sehr weit weg davon ist, glaube ich, fällt es mir etwas schwer, über den Begriff nachzudenken. Ich bin bestimmt kein grundsätzlicher Pessimist, aber wenn ich mir anschaue, an welcher Stelle der europäische Gedanke momentan steht, dann...
Also, ja, da haben Sie schon recht, aber... Ah, salut!
Ah, hallo. Passe ich noch rein mit Cellos?
Ja, sicher. Vielleicht. Komm ran.
Also, ich versuche mal, ne?
Das passt schon.
Ja, doch, da fällt mir der Gedanke an Freude etwas schwer, ja, aber das ist...
Ja, also danach kann man jetzt nicht gehen.
Der rein politische Begriff, glaube ich, zeigt uns.
Also wenn man eine Hymne macht,
momentan
dann muss man
Schwierigkeiten als,
ja,
als
das Ist-Zustand, der gesungen wird, sondern ein Soll-Zustand.
Genau.
Und dafür als Ideal finde ich das wunderbar, wenn das vorkommt.
Ja. Doch, also das schadet nicht. Also jedes Mal, dass die Freude gesungen wird, das schon schadet nicht.
Also Freude, wo bleibst du? Das wäre eigentlich das, was den Ist-Zustand dann wieder.
An dem Tag, an dem ich den Turm besuche, sind seine Übersetzer gerade mit einem Fall außer der Reihe befasst. Sie bedauern schon seit Längerem, dass die Europahymne als rein instrumentales Werk festgelegt ist und tragen sich mit dem Gedanken, einen Text dafür zu erfinden, der den Reichtum der europäischen Sprachen ausschöpft.
Ja!
Jetzt aber kam der Auftrag offiziell von der Kommission. Die Etagen sollen einen gemeinsamen Vorschlag für einen Hymnentext ausarbeiten, der alle 24 Amtssprachen der Union berücksichtigt.
Es ist nämlich immer wieder aufgefallen, dass sogar die hochrangigen Vertreter von der EU und auch die Staats- und die Regierungschefs der Mitgliedstaaten, dass die unwillkürlich den Mund bewegen, sobald die Europahymne erklingt. Ich habe das auf dem Handy. Moment, da stehen die auf und... So, und wieso singen die alle? Die müssen es ja eigentlich besser wissen. Die Hymne hat keinen Text. Und da wird die Ode ganz absichtlich gesungen.
Das ist ja.
Das war noch während der Abstimmung über den Beginn der Brexit-Verhandlungen im britischen Unterhaus.
Mhm.
Da waren ja nicht alle dafür. Die Schotten zum Beispiel.
It's very good to you all the choir, but what I would say, I personally don't mind singing, but I'm certain.
So, Blicker, was habt ihr inzwischen?
Ich habe eine Nachübersetzung gefunden von 95.
Aha.
Und die ist hier.
Okay.
Oh Gott.
Aber versuch's mal.
Orden Irona. Iamon Jumalainen Kipina. Elysium Tutel.
Tules i hef gusta juapunei name astume tempeli. Ne.
Tempeli si pyyhkisi. Sinä taivallinen.
Sinä taivallinen.
Das geht nicht.
Ja.
Das sind viel mehr Silben, das geht. Es geht auf den Text.
Das geht nicht. Ja. Nee, das stimmt. Also wahrscheinlich hat Beethoven das auch.
Die Silben brauchen nicht.
Ja. Nee, der hat das anders geschrieben, ne? Wenn es ein finnischer Text gewesen wäre.
Also passt. Für mich passt
es. Sind auch drei Silben.
Vielleicht muss man das Ganze doch irgendwie abstrakter angehen, ne? Freude, ist das Konsens?
Ja, Joya.
Also Joie finde ich nicht so joyeux.
Joya.
Es gibt das schöne Wort.
Harada.
Nicht wie la Joy. Also das ist eben diese Melodie. Joie, es ist kurz.
Ja, aber da gibt es noch dieses wunderschöne Wort Rados. Und das gibt es allein schon in 5 europäischen Sprachen. Im Tschechischen, im Slowakischen, im Slowenischen, im Kroatischen und im Bulgarischen.
Wow, mein Gott, wow.
Im Mazedonischen natürlich auch, aber wir gehören ja noch nicht dazu.
Ich glaube, Hoffnung wäre passender als Freude. Als eine Hymne für Europa.
So, also
ich finde, Hoffnung ist natürlich auch irgendein schönes Wort, aber Hoffnung, das ist nicht jetzt.
Ja. Probieren wir trotzdem mal an. Erster Versuch. Italien beginnt. Gioia, gioia. Gioia, gioia. Langsames Tempo. Und dann slawischer Einwurf vom Tenor. Radost, Radost. Radost. Und da kommt die polnische Fraktion dazu mit dem Radost. Radost, 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 Radost.
Oder Litauen beginnt.
Gesprochen dann.
Jauksmas. Und ein bisschen bewegter.
Gut, dann machen wir.
Jauksmas,
ja,
Jauksmas.
Zum Beispiel rüber das Verb.
Was hältst du davon?
Ja, munter und die Leute.
Radost. Radost. Radost.
Aber zuerst Espoir. Désolé, ja.
So weiter, so in die Richtung.
Haben Sie Hunger?
Dann, was haben wir noch?
Vielleicht gehen wir doch erstmal essen. Die Kantine ist im 15. Stock. Bei den Maltesern, die sind nur zu zweit, die haben den meisten Platz.
Mot du jour, Hinziver. Plat du jour.
Ah!
Poulet au gingembre.
Wenn Sie sich für reiselustige Vokabeln interessieren, dann freut Sie vielleicht unser Tagesgericht.
Wieso? Was?
Heute gibt es Ingwerhündchen.
Ah,
mögen Sie Ingwer?
Machen Sie schon, ja.
Das Wort ist mindestens 5000 Jahre alt. Und das ist ziemlich weit rumgekommen.
Chinchiver. Aha. Shringavera.
Chinchiva aus der alten tamilischen Sprache, so fast ein bisschen gekreuzt.
Fentero, Jengibre,
Und das ist dann so von Zunge zu Zunge weitergegeben worden. In Sanskrit, Sringavera, Pali dann ein paar Jahrhunderte später, Singivaran.
Auf dem Weg in die Kantine durchlaufen wir die Sprachkontakte zwischen mindestens drei frühen Hochkulturen.
Singiberis im Griechischen, zu Singiba im Lateinischen und von da aus in allen europäischen Sprachen.
Die Ingwerwurzel aus dem südindischen Tropengürtel hat sich mit ihrem Namensgeflecht über den gesamten eurasischen Kontinent ausgebreitet.
Gingembre, Gingibre, Ginger, Imber, Imbir, Ingwer und so weiter, sogar bis nach Island. Und Finnland natürlich auch.
Bon Appetit.
Auf seiner Reise ist der alttamilische Shinshiver in den Sänften vieler Münder geschaukelt und für die unterschiedlichsten Sprechwerkzeuge transportabel gemacht worden. Trotzdem kommt das Wort klanglich erstaunlich unbeschadet an und bezeichnet auch nach mehrtausendjähriger Reise immer noch dasselbe. Die gelbe Wurzel, die in Scheiben geschnitten jetzt als hellgoldene, runde Sonne auf meiner Zunge liegt, frisch, zitruskühl und scharf meinen Mund mit tropischer Hitze füllt, den Rachen dehnt, die Nasenhöhle weitet, die Riechzellen bedampft, in den Bauch strahlt, Schweiß treibt und meinen Körper das Klima ihrer südasiatischen Heimat produzieren macht. Auf meinem Teller schwitzt ein Hühnchen, mariniert in eben dieser wohltätigen Wurzel.
Der Ingwer ist hier am Europäischen Gerichtshof aktenkundig geworden. In den 80ern war das. Das war eine Rechtssache, wo entschieden werden musste, ob der Ingwer eher durch seinen Geschmack oder durch seinen Geruch charakterisiert wird. Im einen Fall wäre sein Pflanzenauszug der Zolltarif Nummer 1303 zuzuordnen gewesen. In einem anderen Fall wäre es unter 3301c gefallen und dann hätte nachverzollt werden müssen. Duft ist teurer als Geschmack.
Der Ingwer entfaltet seine Wirkung auf meinen Geschmacksknospen und meiner Riechschleimhaut gleichermaßen. Kaum zu unterscheiden, seine Schärfe von seinem Bukett.
Also zu wie viel Prozent duftet Ingwer-Extrakt? Das musste geklärt werden.
Und?
25% Duft aus ätherischen Ölen. Also Zolltarif Nummer 1303.
Das heißt billiger?
Ja, aber das Hauptzollamt Hamburg-Waltershof war der Ansicht, dass beim Ingwer auch der Geschmack eigentlich durch den Geruch bestimmt wird. Und dass zum Beispiel auch die Schafstoffe zum Duft beitragen. Also Zoll nach 3301c. Zum Schluss kam noch raus, dass die Zollvorschriften unterschiedlich formuliert waren in den einzelnen Sprachen. Im deutschen Text stand was von Aromastoffen. In den anderen Sprachen stand nur Riechstoffe, also Substanze odorifere, Rückstoffen und so weiter. Nächste Frage also, was bedeutet der Begriff Aroma? Ist das Geschmack oder Geruch? Und warum steht er in der deutschen Fassung überhaupt drin? Ist nicht einfach, in allen Sprachen dasselbe zu meinen. Aber es gibt auch Sachen, da sind sich unsere Sprachen komplett einig. Zum Beispiel, in allen unseren Sprachen können wir Eulen nach Athen tragen. Und wir brauchen auch nicht darauf zu warten, dass uns die gebratenen Tauben in den Mund fliegen.
Eine Bitte an alle Etagen. Wir bräuchten noch etwas Material zum Begriff Freude. Wir sind im 10. Sie können das via Hausanlage durchgehen. Und machen Sie sich auch mal Gedanken über den Götterfunken.
Ah, ich zeige Ihnen noch die Dachterrasse. Da gibt's auch Kaffee. Freude ist so, das gab es zum Beispiel in der Hymne an meiner Grundschule. Wir waren ein sozialistisches Land. Radost pesna i gradecki smef, da se večni vojvoj, donna sve. Was ist da los? Bidat večni vojvoj, donna. Also das geht so. Radost igra. Freude, Spiel, Kinder lachen sollen ewig in diesem Heim sein. Und dann geht es darum, dass es ein Zuhause der hellen Idealen, Solidarność, also Solidarität, Brüderlichkeit, das ist auch eine sehr schöne Zeile. Es ist ein Zuhause des Mutterwortes, das streichelt. Ich kann es nur, wenn ich singe, aber dann, damit reimt sich dann am Ende Frieden, also mir.
Die Dachterrasse erinnert an das Oberdeck einer Fähre. Ein paar festgeschraubte Bänke, ein Aschenbecher, die Trichterlautsprecher der Hausanlage, in einer Ecke ein Kaffeeautomat. Rundumblick. Das Geländer ist hoch, trotzdem kann man noch runterschauen, auf den Vorhof, auf mehr als 2 Dutzend beflatterte Fahnenmasten, auf den Rasen, in die Stadt und weit, in die Eifel, nach Metz, man meint sogar über die Alpen, nach Lappland, zum Schwarzen Meer, bis Finisterre. Der König, der übers Meer gekommen war, hat die ersten Tage an Land schweigend verbracht. Er durchwandert den Kontinent, er klimpert leise mit seinem Wortschatz und gibt ihn Stück für Stück, eins nach dem anderen, in Zahlung. An einem Fluss bezahlt er die Fährfrau mit dem verbliebenen Inhalt seiner goldenen Kassette. Sie öffnet den Schrein und entnimmt das letzte Wort, das darin liegt. Dem König ist, als entnähme sie sein Herz, sein randvolles. Und als sie es in ihre Tasche steckt, hat sie es verschüttet. Sie lacht. Drüben bekommst du ein neues, bedeutet sie ihm. Ein neues Herz? Fragt sich der König. Oder ein neues Wort?
Das, was der König gesprochen hat, als er dann mal angefangen hat zu sprechen, das haben wir versucht zu verschriften. Hm. Manches hat nach aufgeschnappten europäischen Vokabeln geklungen. Die Finnen hatten eine grammatikalische Hypothese.
Was heißt das?
Manches war nicht zu klären. Auch nachdem es alle 24 Etagen untersucht hatten. Vula alta schnella cultivo. Das haben wir nicht rausfinden können, was der König damit gemeint hat. Der unübersetzbare Rest. Den Teil von ihm mussten wir stehen lassen, wie ein heiliges Buch. Ich habe noch versucht herauszufinden, wie der König sein Wort gebraucht. Es ist etwas, wissen Sie, was ich glaube? Der Ausdruck und wer das gesagt hat. Vola alta schnella cultivo. Vola alta schnella cultivo. Das ist etwas, wofür ich selbst keine Worte habe und weshalb ich es gut gebrauchen kann. Darf ich Sie gerade ein bisschen sich selbst überlassen? Wenn die jetzt gleich den Götterfunken diskutieren, dann muss ich die Kroaten vertreten. Die sind nämlich heute krankheitsbedingt ein bisschen unterbesetzt. Sie können sich aber inzwischen die Bibliothek umsehen, wenn Sie möchten.
Der Übersetzerturm wurzelt in einem Keller voller Archivalien. In langen, verzweigten Gängen, die sich in den Tiefen des Kirchbergs verlieren, und in ebenso langen und verzweigten Regalen lagern die Früchte der Arbeit vergangener Dolmetschergenerationen. Auch aus der vorunionären Geschichte des Kontinents. Von 842 etwa die Straßburger Eide, zweisprachig geleistet von zwei Enkeln Karls des Großen, Altfranzösisch, Althochdeutsch. Auf das jeder König vom Gefolge des anderen verstanden werde und beide Gefolge in ihrer je eigenen Sprache antworten könnten. Eine vorzeitige Umsetzung unserer europäischen VO 01 von 1958, der ersten Verordnung, die von der damaligen EWG überhaupt erlassen wurde, Regelung der Sprachenfrage. Etwa aus derselben Zeit, frühes 9. Jahrhundert, eine Art Aktendeckel mit aufgeprägtem Bildsiegel. Ein Fluss? Ein Kahn? Darauf ein Schrein? Darin ein Wort? Für einen Begriff? Von einem Ding. Eine Anweisung zum Übersetzen heiliger Bücher. Wenn ein heiliges Buch überhaupt auf Reisen gehen dürfe, steht da, so seien seine Worte einzeln zu verpacken und in ihrer genauen Reihenfolge, eines nach dem anderen, von der lateinischen, griechischen oder hebräischen Seite ans Ufer der eigenen Sprache überzusetzen. Nicht mit vollen Segeln, nur bei ruhigem Wetter, mit gleichmäßigen Ruderschlägen, erschütterungsfrei, einzeln. In der eigenen Sprache nehme man sie nacheinander in Empfang und setze sie treulich wieder aneinander. So verfuhr man mit den heiligen Schriften. Immer machten die Worte einzeln solche Fahrt. Eines zum Beispiel brach als lateinische Abundantia drüben auf, als deutscher Überfluss kam es hüben an. Drauf wurde das anschließende Cordis drüben umsichtig verladen. Es erreichte den hiesigen Steg und gelangte als deutscher Genitiv des Herzens an unsere Gestade. Mit Samthandschuhen hob man es aus seiner Truhe und setzte es, wie im lateinischen Ausgangstext, dem Überfluss wieder zur Seite. Doch Was ist Überfluss des Herzens für ein Ding?
Das polnische beansprucht ein Interludium, das nur seine charakteristischen Zischlaute berücksichtigt. Alle anderen Sprachen Tz.
Przeprzeszczynie, chrząż, brzmi w trzcinie.
In den anderen Regalen Konvolute an Vokabelkärtchen, abgelegte oder aussortierte Begriffe, alte Wanderwörter aus dem Nahen oder Mittleren Osten, nebst ihren bewegten Reiseberichten. Die österreichische Riebiesel kullert mir als erstes aus dem Regal entgegen, ein Wort für die rote Johannisbeere. Es brach einst als Ribas aus dem Persischen auf und kam über das Arabische nach Europa.
Ribas,
Ribas,
Ribas. Wo sie von Italien bis Dänemark und Island als Ribes, Rips und Ribsbeer bis heute gedeiht.
Ribis, Ribas, Ribesle.
Ribas.
Rips, Bes. Firagusunde.
Das Wort hat aber auf halber Strecke die Fruchtsorte gewechselt, die es bezeichnet. Im Persischen sprach es noch vom Rhabarber, von einer Sorte vom Schwarzen Meer, dessen Wurzeln heilkräftige Wirkung hatten. Und zwar dieselbe wie die ähnlich saure Johannisbeere, eine abführende. Unversehens glitt das Wort auf den blanken Bohlen der Geschmacksähnlichkeit hinüber zur ebenfalls medizinisch verwendeten Johannisbeermarmelade und ließ sich bald darauf regional als Name auch auf der Frucht selbst nieder. Das geschah um 1290, befördert durch einen Arzneibuchverfasser aus Genua. Schach?
Schatran. Check.
Check.
Paradies.
Paradies.
Behecht.
Pistazie.
Pöste.
Nahmen ebenfalls die morgenländische Route. Ihre Wege kreuzten sich mit denen des Ingwer in den griechischen und römischen Häfen, wo noch unzählige andere Wörter umgeschlagen wurden.
Pfeffer,
Muskat.
Juice.
Oder sie reisten nördlicher und trafen durch Vermittlung des Türkischen bei uns ein.
Für Götterfunke.
Hallo, zum Zeitplan. Wir kümmern uns momentan noch um die metaphorischen Präzisierungen des Begriffs Freude.
Ich bin da ganz schlecht.
Der Götterfunke, da wird es schwierig. Also existiert hier nicht drin.
Die Zeit ist doch schon fortgeschritten. Daher bitte ich Sie, stellen Sie sich auf einen längeren Abend ein.
In dem Wörterbuch nicht.
Ich denke, so gegen Funke, 22 Uhr haben wir noch mal was,
dass
wir chorisch proben können. Danke.
Also Funke heißt Iskra?
Weil l'étincelle ist französisch, c'est tout petit, en fait.
Also ich würde eventuell was mit Licht
und
nehmen.
Und sehr flüchtig auch, das ist schon sofort weg.
Oder auch eine Fackel, weil der Funke, ja, den gibt es im Finnischen, aber der ist
sehr
nicht...
Sehr Positives.
Für die Finnen, das muss schon mehr sein. Das muss irgendwie was Strahlendes sein. Und der Funke ist es nicht.
Schwierig.
Vielleicht... Die Assoziation Nordlichter.
Der König durchwandert den Kontinent. Fremde Sprachmelodien füllen seine Ohren, legen sich auf seine Zunge. Möchte er sagen. Die unbekannten Vokabeln trommeln von innen gegen seinen Mund.
Sön.
Draußen hört man nichts. Wula arta, schnella cultivo, ruft es drinnen.
Wir.
Aber seine Lippen liegen fest aufeinander. Pejare, fügt er aneinander. Und Füseradosch. Und er summt es für sich. Eines Tages kommt der König zum Turm. Füseradosch, flüstert er. Keiner antwortet.
So, wir hätten uns geeinigt, Stand der Dinge für alle. Der Text heißt Schintilis vor chara frör dürrem espoir is vor evontule dalgria dosch evropina sicheromaste. Das sind die gesammelten Wörter für Freude, permutativ durch alle Sprachen hin und her übersetzt und dann silbenweise montiert. Mit dabei auch ihre Alternativvorschläge und die metaphorischen Vergleiche aus allen Etagen. Iswar für Quelle zum Beispiel oder Espoir für Hoffnung und Revontulet für Nordlicht. Wir haben außerdem entschieden, dass nur die Nebenstimmen der Beethovenschen Kompositionen verwendet werden sollen und auf eine Hauptstimme ganz verzichtet wird. Gut, so, also dann probieren wir mal. Rara frörderem espoir.
Der König, der übers Meer gekommen ist, mit Worten, die ihm jetzt gar nicht mehr von Nutzen sind, fürchtet zu verstummen. Schleudert er dem Turm entgegen. Der Turm wankt. Fenster öffnen sich und die Angestellten sehen nach draußen. Das Lautgebilde schallt durch alle Etagen des Turms, aber nirgends wird es verstanden. Im zweiten Stock glaubt man, etwas Französisches herausgehört zu haben. Pancre, Pancreas vielleicht. Im achten etwas Portugiesisches, im 24. etwas Kroatisches. Iskra. Im 10. Stock, der die große Vielfalt finnischer grammatikalischer Fälle verwaltet, 15 an der Zahl, vermutet man, der Form nach könnte ein seltener Translativ vorliegen. Dann spräche der König davon, dass er im Begriff sei, einer zu werden, der er vorher nicht war. Der König schlägt auf dem Rasenflecken vor dem Übersetzerturm sein Zelt auf.
Ja, vielen Dank für den ersten Durchlauf. Ja, es interessant zu hören. Ja, es bleibt irgendwie doch schwierig, diese verschiedenen Charaktere der Sprachen auf dieser Melodie unterzubringen. Also man merkt schon, dass das für die deutsche Sprache geschrieben ist, für einen deutschen Text geschrieben worden ist. Und eigentlich müsste man den 24 Sprachmelodien oder auch Rhythmen auch Rechnung tragen. Vielleicht wäre es doch gut, ohne Worte zu bleiben.
Also rein instrumental.
Ja, dann
muss man jetzt halt schauen, wie man die Sprachmelodien umsetzen kann.
Ja, dann, ich weiß nicht, schalt mal einfach das Radio ein und oder ein finnischer Podcast, weißt du, wo jemand redet und wir probieren es drauf. Also,
Mika, hast du was?
Mach ich hier irgendwo noch die... Ah ja, doch, ja. Hier.
Agenttien loppuvuuden saavutusten valossa tämä arvio saattaa olla jopa hieman alakanttiin, tulee siis Suomesta. Tästä saavutuksesta ei ole kontrolloitu, mitä on päästä Petterin
kanssa lisääntöön väittelyssä.
No sitten tulee
valmiin. Ja, tässä vahvutus esiin. Ja, kun nyt sitten mitä suut
hokena, vaan
Ja, genau, bitte. Und dann brrrr. Also so, ja, das kommt dann
auch noch. Super so.
Ja, mach's nochmal, also wir versuchen es nochmal. Kannst du es nochmal abspielen, bitte?
Drehen. Agenttien loppuvuuden saavutusten valossa tämä arvio saattaa olla jopa hieman alakanttiin. Siis Suomen avutuksesta ja Henrik Konttisen puolesta niin jäädä päästä. Ne on lisää viikon väitsemyssä. Ja sitten tulevan viikon kun aikana lähtevät.
In der nächsten Regalreihe begegnet mir das Itinerar des persischen Spinats.
Esfenat.
Es verzeichnet als Station in seiner Reise in den Okzident Orte in Nordafrika. Von dort konnte das Wort Huckepack mit dem grünen Blattgemüse selbst und mit Hilfe maurischer Krieger die Straße von Gibraltar überqueren und im Windschatten ihrer Eroberungszüge friedlich einwandern. Es wurde schließlich sesshaft im Jahr 1351 auf einem Speisezettel für fastende Mönche. Von Kloster zu Kloster und Sprache zu Sprache weitergegeben, war diese Essensvorschrift auch noch für einen Augustinermönch in Wittenberg zu Beginn des 16. Jahrhunderts verbindlich, der als Übersetzer seinerseits nicht wenige Wörter auf Reisen schickte. Siehe Abteilung Neuschöpfungen verschiedener Sprachentwickler, Regal Deutsch, dort Zettelkasten mit der Signatur 1520-45, Martin Luther. Dachrinne, wetterwendisch, friedfertig, Lästermaul, Gewissensbisse, mit gottseliger Langmut für immer und ewig die Zähne zusammenbeißen, im Morgenland im dunklen Tag und kleingläubig auf Sand bauen. Und dann ein Kommentar zu der Stelle Ex abundantia cordis os loquitur. Luther notiert, wenn ich den Eseln soll folgen, sie werden mir die Buchstaben vorlegen und so dolmetschen. Aus dem Überfluss des Herzens redet der Mund. Aber wer versteht solches? Überfluss des Herzens ist kein Deutsch. So wenig als Überfluss des Hauses, Überfluss des Kachelofens, Überfluss der Bank. Nein, so muss es heißen. Wes das Herz voll ist, des gehet der Mund über. Doch tut es nur, wenn er Sprache dafür hat. Dann kann er's ausposaunen. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gastfrei prasst er mit Worten. Und die wetterwendische Dachrinne vergeudet nach Herzenslust holdselige Tränen. Die wankelmütige Traufe verschleudert ihr Hab und Gut, die flatterhafte Regenrinne verplempert den letzten Tropfen und das kapriziöse Wasserrohr verpulvert sein Schärflein.
Der unstete Schauersammler.
Ich bin so müde vom Seufzen. Ich schwemme mein Bette die ganze Nacht und netze mit Tränen mein Lager.
Hier. Europäische Seufzerdatenbank.
Oh,
Da sind die elaborierten Seufzer. Gibt's doch noch. Genau. Ganz am Anfang, oder eben an dem Anfang, den wir uns noch gerade so vorstellen können, das heißt so etwa um am Ende der letzten Eiszeit vor ungefähr 10.000 Jahren, da steht unser sprachlicher Urahn, der Urindoeuropäer, der steht da barfuß am Rande der südrussischen Steppe, gerade so an der Permafrostgrenze, und spürt, wie unter ihm der Boden weicher wird. Mhm. Mit dem Boden taut auch sein Herz und sein Kiefer auch. Und das Erste, das dem entweicht, ist sein Seufzer. Wired. Was wahrscheinlich so viel heißt wie: Wir kriegen wieder eine Warmzeit. Was wird uns das wohl bringen? Oder was sehe ich? Ja. Man hat ganz viele von den indoeuropäischen Seufzerwurzeln rekonstruieren können. Hm? Oi.
Ah, und woher?
Mit allen möglichen Bedeutungen. Oi. Ausruf der Freude und des Schmerzes. Oito. Jubelnd. O. Ausruf des Erstaunens, der Verwunderung. O. Why? Wie? Ich gebe das denen mal gerade durch. Wir sind, glaube ich, noch im 10. Herr Schumann, ich hätte hier urindoeuropäische Seufzer.
Aha.
Sind so kurze Wörter sozusagen für komplexe Aussagen.
Okay.
Gibt es für Freude und für alle anderen Grundemotionen auch. Ist das was für die Hymne?
Ja, auf jeden Fall hochschicken.
Die aus der Datenbank auch?
Kommt alles ins Dossier für die Kommission.
So elaborierte Seufzer?
Ja, das ist interessant.
Theo, also Monteverdi, Karl Maria von Weber,
ja, hoch.
Led Zeppelin.
Hier auch gerade an einer quasi wortlosen Variante.
Und wenn man für jede Sprache eben einen Modus und eine Linie. Und der Rest ist eigentlich nicht so sehr zu bestimmen. Weil hier zum Beispiel, was man machen müsste, ist wirklich der da und dann geht es.
Ja, Ricochet ist aber nicht schlecht.
Für jede eine Kurve so. Für jede Sprache haben wir auch mindestens ein Bild.
Man muss sehen, ob es für alle Sprachen funktioniert. Also ja. Jetzt
das entwickeln wir doch mal ein bisschen weiter. Exemplarisch fürs Finnische. Das werde ich auch auf alle Fälle mal vorschlagen.
Hab übrigens bei der Gelegenheit noch was gefunden. Ihr deutsches Wort Freude stammt aus der indoeuropäischen Sprachwurzel für springen, hüpfen. Und derselben Wurzel entspringt auch der Frosch. Wo entspringt eigentlich die Freude? Im Herzen? Im Allgemeinen sagt man so. Oder in der Leber? Das hat man früher so empfunden. Das Deutsche spürt sie noch, wenn eine Laus drüber gelaufen ist. Und seit dem König kommt noch die Bauchspeicheldrüse dazu.
Luthers Zettelkasten stammt aus seiner Dolmetscherkammer in Eisenach, eine enge Stube mit einem Tintenfleck gewordenen Seufzer an der Wand, in der er sich den Platz mit Lateinisch, Griechisch und Deutsch teilen musste, als er daran saß, die Bibel in gewöhnliches Straßendeutsch zu übertragen, alle gültigen Anweisungen zum Übersetzen heiliger Bücher missachtend. Ein Unternehmen so brenzlig, dass es seinen Personenschutz erforderte. Seine Verdolmetschungen ins Deutsche feuerte er nicht ohne Lust an der Provokation durch sein Stubenfenster hinaus in die Welt. Die herrschende Übersetzerkonfession zählte die Wörter der neuen Übersetzung nach und fand im Vergleich zum lateinischen Original ein überzähliges. Das Wort allein. Translatorischer Streitfall von 1530. Dr. Luther gegen Papist. Luther hat die Bibel ins Deutsche übersetzt. Klage? Der Text sei an gar vielen Stellen geändert oder auch verfälscht. So in Paulus Römerbrief, Kapitel 3, Vers 28, die er so verdeutscht, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Allein. Der Fall drehte sich kurz gesagt in der Praxis darum, dass der Mensch allein mit seinem Herzen vor dem lieben Gott steht und sich verantworten muss und nicht etwa mit seinem Geldbeutel, mit dem er zur Not auch Ablässe kaufen könnte. Die Papisten ereifern sich, weil in Paulus Text das Wort sola, das heißt allein, nicht steht und man dürfe solchen Zusatz bei Gottes Wort von einem Dolmetscher nicht dulden. Mit der Korpulenz aller ihm zu Gebote stehenden Wörter verwahrt sich Dr. Luther gegen die Anwürfe seiner Gegner, der Eselsköpf und Rotzlöffel, und lässt ausrichten, Papist und Esel sei ein Ding. Und wenn der Papist sich viel Beschwer machen wolle mit dem Wort sola, allein, so sei ihm auf sein unnützes Geplärre geantwortet, Dr. Luther will's so haben. Und die deutsche Sprache will's so haben. Allein. Denn wenn man von zwei Dingen redet, deren man eines bejaht und das andere verneint, so braucht man des Wortes solum allein neben dem Wort nicht oder kein. So, wenn man sagt, der Bauer bringt allein Korn und kein Geld, ich habe allein gegessen und nicht getrunken, ich habe allein Schuh und keine Strümpf, bloß Schuh habe ich und keine Strümpf, ich stehe allein mit bloßen Füßen in den Schuhen, ich stehe allein, ich stehe mit bloßen Füßen, nackt und bloß, hier stehe ich. Allein, solus a um. Nur, bloß. Einzig, der Fall sola ist bis heute anhängig.
Öde.
Die jüngste deutsche Bibelübersetzung ist keine ökumenische. Und an Paulus Römerbrief, einsam. Kapitel 3, Vers 28, scheiden sich immer noch die Geister.
Menschenleer.
Das Protestantische übersetzt in 500-jähriger Tradition das nicht vorhandene Wörtchen mit. Verlassen. Das Katholische verzichtet nach wie vor auf eine solche sprachliche Vereindeutigung des Sachverhalts.
Trostlos.
Verwahrlos. Längst hat sich sola, das nicht vorhandene Corpus Delicti, weitergeschlichen in andere Bibelübersetzungen.
Verwildert.
Fand sich bald als lateinisches Lehnwort in der ersten finnischsprachigen Bibel und hieß dort sulan.
Aufgegeben. Stillgelegt. Eingestellt. Eingestellt.
Man muss die Sprachhaut von dem Begriff abschälen, so lange, bis man das hat, was er meint. Und dann überzieht das jeder wieder mit dem Stoff seiner Sprache.
Fast zwei Dutzend Wörter des Kontinents nennt der König inzwischen sein eigen. Die Angestellten des Turms haben sie ihm zugesteckt. Alas, der Seufzer ist das Nützlichste unter ihnen. Die anderen, Riebiesel, Kaweschelchen, Iskra, Pankreas, was soll er damit ausdrücken? Dass ihm zumute sei, als ob ein johannisbeeräugiges Eichhörnchen in seiner Bauchspeicheldrüse Funken schlage. Aber so fühlt er sich gar nicht. Alas, seufzt er, Kuckehari. Und das Eichhörnchen in seiner Bauchspeicheldrüse verschlingt den Mauerpfeffer. Eines Morgens findet der König Hutatulin. Eine Übersetzerin aus der 10. Etage hat es beim Hineingehen fallen lassen. In den Wind schreie er, sagt sie und meint, dass er etwas Unnützes tue, indem er hier kampiere. Alas, denkt der König, ach. Und das Eichhörnchen in seiner Bauchspeicheldrüse schreit in den Wind.
Minuit, Mitternacht. Nous sommes le vendredi 24 juin. Heute ist Freitag, der 24. Juni. Mot du jour, Wort des Tages, Word of the Day, la groseille. Französisch für rote Johannisbeere. Das Wort ist der deutschen Kräuselbeere entlehnt, die ihrerseits aber die Stachelbeere bezeichnet. Ebenso ägrisch, o grosso, Kruselberry, Druschel, Groseille. Mot du jour, plat du jour. Foie gras à la confiture de groseille épépinée à la plume d'oie de Bar-le-Duc. Tagesgericht, Stopfleber an einer Konfitüre aus mit dem Gänsekiel entkernten Johannisbeeren aus Bar-le-Duc.
Ich fasse zusammen. Wir formulieren als Vorschlag Nummer 3 die Hymne als eine Art Aufgabe an die Staats- und Regierungschefs. Das heißt ungefähr folgendermaßen. Man konzentriert sich quasi auf den Gedanken, den man bezüglich Europas momentan hat, und dann lässt man mit diesem Gedanken im Sinn die Luft an den Stimmbändern vorbeistreifen. Also auf den Einsatz eines Dirigenten zum Beispiel oder eines Sitzungsleiters, einatmend oder ausatmend. Also man erleichtert sich eigentlich damit, von dem kummervollen oder begeisterten oder wie auch immer Gedanken, den man an Europa hat. Das kann man eigentlich vor jeder Sitzung machen. Das wäre also unsere Empfehlung an Parlament, Rat und Kommission.
Dachterrasse? Gehen wir ein bisschen Luft schnappen?
Der König hat alles gegeben. Sein letztes Hemd? Sein letztes Wort. Oula arta schnelle cultivo. So besingen wir einen unsagbaren Zustand, für den wir keine eigenen Worte haben. Und die Eichhörnchen in unseren Bauchspeicheldrüsen schmiegen ihre buschigen Schwänze an unsere Zwerchfelle. Der König hat alles erreicht. Sein Vokabular ist in unserem Gebrauch. Des Königs Sendbrief vom Dolmetschen, worin er zu beschreiben versucht, wie seine Gedanken aussehen, bevor er sie in Worte fasst. Er weiß es nicht. Er kennt sie selbst erst dann. Und was geschieht, wenn sie in Wortgestalt verreisen? In anderen Ländern gehen seine Gedanken in anderen Kleidern spazieren. Manchmal erkennt er sie kaum wieder. Sprechen sie noch vom selben Ding?
Terrasse
Auf dem Dach summt der Kaffeeautomat.
Roofdeck.
Unten singen die Wale im Aluminiumgewebe. Es klettern ein paar luthersche Wortgeschöpfe aus dem Aufzugsschacht. Dachrinne und Lästermaul, die auf Sand gebaut haben. Sie haben ihre Gefährten aus den anderen Etagen mitgebracht. Und der König schläft und setzt über und erwacht am anderen Ufer in einem fremden Körper, in einem fremden Kopf. Seine Gedanken tragen fremdländische Gewänder. Sprache fließt von seinen Lippen und er kann sie nicht verstehen. Denkt er, ich ist ein anderer. Die Morgenröte hebt ihre Brauen über den Horizont. Eine letzte Eule schwebt lautlos heim nach Athen. Aus den offenen Kantinenfenstern fliegen uns gebratene Tauben in den Mund. Der Chor der Übersetzer besingt nach letzter Diskussion auf Wunsch der Finnen probeweise das Nordlicht als Metapher für das höchste aller freudevollen Gefühle.
Das Nordlicht, was anderes gibt's gar nicht. Wenn man die einmal in der Natur gesehen
hat.
Für mich hat sie eher was Kaltes.
In der Stadt Luxemburg, auf dem Kirchbergplateau, steht ein Übersetzerturm. Durch eine Luke in seinem Dach lässt man Wörter, Sätze, ganze Dokumente fallen. Eine Klappe am Fuß des Turms entlässt das Eingeworfene in 24 Ausfertigungen. Das beobachtet der König Tag für Tag. Zuletzt steigt er auf das Dach des Turms und lässt sich selbst durch die Luke fallen. In der Tür am Fuß des Turms erscheint er in 24 Gestalten.
Sola, Sulan, Söll. Wörter reisen. Text Katharina Bieler. Komposition Stefan Scheib. Mit Maya Andrak, Katharina Bieler, Elodie Brochier, Jonathan Kell und Maite Schente. Sowie Johanna Dudek, Rolf Giegold, Anne Menger, Yuko Menger, Anna Wasaki und anderen. An den Instrumenten Monika Bagdoneite, Julien Blondel, Kaori Nomura und Stefan Scheib. Dramaturgie Annette Kürmeier.
Technische Realisation Katharina Bieler, Stefan Scheib und Ralf Schnellbach.
Regie und Produktion Liquid Penguin Ensemble für den Saarländischen Rundfunk, Radio Bremen und den Südwestrundfunk 2017.